hin? Vielleicht eine Frage, die uns auch schon beschäftigt hat. Vielleicht musst du sagen, ich bin kein Kind von Traurigkeit. Ich habe da nicht so Sorgen und Ängste. Aber Anfang Dezember 2018 ist einmal mehr das Sorgenbarometer von der Schweiz 2018 veröffentlicht worden. Das basiert immer auf einer Umfrage, die ein paar Monate vorher passiert, Juli, August. Und das sind die 10 grössten Sorgen der Schweizer und Schweizerinnen publik gemacht worden. Grösste Sorge, AHV und Altersvorsorge. Wie geht es da weiter? Nach der Abstimmung am letzten Sonntag frage ich mich, ob das nächste Barometer wieder so hoch drin wird sein. Das wissen wir dann im Dezember 2019. Hat weitere Themen wie Gesundheit, Krankenkasse, Ausländer, Ausländerinnen, Flüchtlinge, Asylfragen, Umweltschutz, Arbeitslosigkeit. Aber es ist nur noch halb so viel Sorge wie Thema AHV. Die EU, neue Armut, Löhne, Bundeswesen. Das sind so die Sachen, die die Schweizer und Schweizerinnen am meisten beschäftigen. Vielleicht findest du dich selber auch wieder in diesen 10 Punkten. Du musst sagen, doch, das fordert mich raus. Das macht mir Sorgen. Wenn man das aktuelle Weltgeschehen betrachtet, so in den letzten paar Wochen, dann gibt es noch weitere Themen, die jetzt da nicht so stark reingeflossen sind. Aber Themen, die aktuell sind. Themen, die die Menschheit, die Schweizer, beschäftigen, sonst würde es nicht ständig wieder in den Medien kommen. Ich habe mal geschaut, so über die letzten 30, 40 Tage, was waren so welche Schlagzeilen gewesen, der NZZ. Ich habe euch ein paar Schlagzeilen mitgebracht, die ein paar so Themenbereiche ein bisschen ausbreiten. Vor ein bisschen mehr als einem Monat Bombenanschläge in Sri Lanka. Und das ist ja nicht erstmalig. Das ist nur der letzte grosse Anschlag innerhalb der letzten, ja was sind es, auch schon wieder 18 Jahre seit 9-11, wo ständig wieder so Terroranschläge waren. Terror ist etwas, das die Menschheit beschäftigt. Es ist so unberechenbar, es macht irgendwo Angst. Krieg, Nahe Osten, Israel, immer wieder ein Thema, da sind wir schon ein bisschen abgehärtet. Aber es ist ja nicht nur in Israel. Weltweit hören wir immer wieder von Konflikten. Ich habe neue Statistik. Ihr müsst es nicht lesen können. Ihr müsst einfach die roten Punkte sehen. Da haben wir 1400, da haben wir Jahr 2000. Das sind alle Konflikte, die seit hier registriert worden sind. Je höher oben, desto mehr Todesopfer hat es gegeben, gemessen an der Bevölkerung. Und je grösser der Kreis, desto grösser die absolute Zahl an Todesopfern. Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, 30-jähriger Krieg. Krieg ist ein Thema, das uns seit Jahrhunderten beschäftigt. Und diese Seite sieht ein bisschen röter aus als auf der linken Seite. Es ist ein Thema, das nicht abgenommen hat in den letzten Jahren. Und auch wenn die letzten 20 Jahre da nicht drauf sind, es sieht nicht anders aus in den letzten 20 Jahren. Und abgesehen vom Leid, das so ein Krieg mit sich bringt für die Region, lösen Terror und Krieg auch Flüchtlingsströme aus. Nicht nur Krieg und Terror, auch Naturkatastrophen. Menschen, die nicht mehr zu Hause sein können, die ihr Zuhause verlassen müssen. Das ist das, was die Schweiz noch am meisten gespürt hat in den letzten Jahren. Aktuell betrifft uns das weniger. Wir hören in den Medien mehr von Amerika, Südamerika, wo Leute am Flüchten sind, was auch nicht unproblematisch ist. Für uns sind die bewaffneten Konflikte relativ weit weg. Zumindest das, was da in Israel passiert, oder? Aber sobald es nachher solche Schlagzeilen gibt, wie der Iran, es wäre nur eine Frage der Zeit, bis ein spaltbares Material herstellen kann. Die Atombombe vom Iran, und das ist ja ein Schurkenstaat, oder? Das wäre oder wie gefährlich für die Welt. Aber nicht nur der Iran, sondern auch Amerika, Russland sind wieder am Wetteifern. Nukleare Abrüstung ist kein Thema mehr. Im Gegenteil, die weltweite Aufrüstung ist wieder voll im Gang. Das, was man nach dem Kalten Krieg entschieden hat, schleichend, langsam und relativ prominent unterdessen, ist wieder da. Es wird aufgerüstet, was Zeug hält. Man hält sich nicht mehr an die Abmachungen, die man hier mal getroffen hat. Und vielleicht noch ein anderes Thema, das nicht ganz so zu unterschätzen ist. Wir haben in den letzten Jahren verschiedenste Regierungen gesehen, die einen Rechtsrutsch machen. Die faschistische, nationalistische Züge anfangen anzunehmen, anfangen sympathisieren. Unter anderem auch Länder wie Italien, die durchaus eine belastete Vergangenheit haben in diesem Thema. Könnte Angst auslösen, könnte Sorgen auslösen. Aber daneben gibt es ja auch noch andere Themen, die uns beschäftigen. Das ganze Thema Umweltverschmutzung. Das ganze Thema Klimaerwärmung. Wo geht es hin? Die einen sagen das, die anderen behaupten das. Was ist jetzt Sache? Und doch merken wir, irgendetwas stimmt ja nicht wirklich mit dieser Welt. Gerade letzte Woche war Biodiversität ist thematisiert worden. Was passiert mit dieser Welt, wenn wir uns nicht an die Ratschläge von all diesen Experten halten, die sagen, Klimaerwärmung muss aufgehalten werden? Was passiert mit der Artenvielfalt? Welche Auswirkungen hat das auf unser Ökosystem? Man weiss es schlichtweg nicht, man hat Vermutungen. Und vielleicht noch ein weiterer grosser Themenbereich, unser sehr anfälliges Wirtschaftssystem, wo sehr fragil aufgebaut ist. Sachen wie der Handelsstreit zwischen USA und China bringen mega Turbulenzen drin. Man weiss nicht, wo geht es durch. Börsenmärkte gehen auf und ab. Viele Experten sagen schon lange, der nächste Börsencrash ist nachher. Es wird wieder etwas kommen. Wir leben irgendwo in einer Unsicherheit. Und so gibt es noch manches Thema, das uns da und da könnte Sorge bereiten. Es löst nicht jedes Thema bei jedem gleich viel Sorgen aus und Ängste. Und manchmal, was mich dann fast am meisten beelendet, dann schauen wir auf die Leute, die berufen und eingesetzt werden, um mit diesen oder in diesen Problembereichen Antworten zu finden. Ich rede von Politikern, ich rede von Wirtschaftsbossen, die eine Verantwortung hätten. Und dann sehen wir immer wieder Leute, längst nicht alle, die sich negativ exponieren und wir merken, die wirtschaften nur in eigenen Sack. Die leben nach dem Prinzip, nach mir die Sintflut, Hauptsache mir geht es gut. Ganze Länder, ganze Wirtschaftszweige können den Bach abgehen, weil die Leute ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. Und da fragt man sich definitiv, Welt, wo geht es mit dir? Was für eine Zukunft steht uns bevor? Warum löst die Frage Angst aus? Oder warum lösen die Themen Angst aus? Ist ja irgendwo ganz normal, weil es geht nicht einfach darum, was passiert mit der Schweiz einmal. Sondern es ist eine Frage, die mich betrifft. Was passiert mit mir einmal, mit meiner Familie? Haben meine Kinder noch eine Zukunft in diesem Land? Uns ist es bis jetzt sehr gut gegangen. Aber wo wird es einmal hingehen? Werde ich mal noch anständig leben? Werde ich im Alter noch anständig leben? Darum ist das Thema AHV, Altersvorsorge, so hoch oben. Erwartet uns vielleicht sogar Krieg? Werden wir mal müssen flüchten? Sind wir mal die, die in ein anderes Land müssen und dort Asyl beantragen? Werde ich noch einen Job haben in 10 Jahren? In 20 Jahren? Was ist mit unserem Luxus? Was ist mit meinem Leben? Ist das noch sicher? Und so weiter und so fort. Das sind ja viele persönliche Fragen, die das auslöst. Und ich will mir nicht anmassen, heute Morgen abschliessende Antworten auf diese Fragen zu geben. Für das haben wir schlichtweg zu wenig Zeit und ich zu wenig Know-how. Aber es ist auch nicht so, dass die ganzen Entwicklungen, die negativen Entwicklungen, einfach so unvorbereitet über die Welt kommen werden. Zumindest nicht, wenn wir in die Bibel schauen. Ich weiss, Humanismus und die Aufklärung, die haben etwas anderes versprochen. Stetig aufwärts gehen. Jetzt kommt es besser. Jetzt lösen wir uns endlich von dieser verstaubten Weltsicht, die die Bibel hat. Nur bis jetzt funktioniert es nicht. Es geht in die andere Richtung. Wir glauben, es lohnt sich, in die Bibel zu schauen. Was sagt denn die Bibel zu diesem Thema? Und wenn wir da hineinschauen, dann merken wir, eigentlich darf uns das gar nicht so überraschen, was passiert weltweit. Eigentlich ist das relativ klar vorausgesagt gewesen. Es ist nicht so, dass wir die Bibel aufschlagen und einen klaren Fahrplan sehen für jedes Land, was wann passieren wird. Das nicht. Aber Jesus ist es ein Anliegen gewesen, seine Jünger, seine Nachfolger, uns Christen darüber zu informieren, wo geht es mit dieser Welt? Was wird mit dieser Welt mal passieren? Mit was müssen wir rechnen? Wie gesagt, sein Fokus waren nicht Jahrzahlen und detaillierte Voraussagen. Sein Fokus war es, uns das grosse Ganze aufzuzeigen. Die grossen Zusammenhänge. Was wird passieren mit dieser Welt? Wo steuern sie grundsätzlich? Mit was müssen wir rechnen? Er hat in seiner Verkündigung immer wieder Bezug auf das Ende der Welt genommen. Und wenn er vom Ende der Welt geredet hat, hat er es immer verknüpft mit einem anderen grossen Ereignis, das eng verbunden ist mit dem Ende der Welt. Und zwar die Wiederkunft von ihm selber. Ihm ist darum gegangen zu sagen, schaut, ich werde wiederkommen. Das hat er gesagt, als er auf der Welt war. Das hat er gesagt, bevor er überhaupt gestorben ist, gekreuzigt worden ist, auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist. Und hat hier schon gesagt, Leute, ich werde wiederkommen und wenn das so weit ist, dann wird die Welt, wie ihr es kennt, das Ende nehmen. Und dann wird etwas Neues kommen. Und das ist wichtig, dass ihr das wisst. Das hat eine Relevanz eigentlich für alle Menschen. Eigentlich müssen das alle Leute gehört haben, damit sie darauf reagieren können. Damit sie eine Möglichkeit haben, zu reagieren darauf, dass sie nicht einmal sagen müssen, ich habe ja gar nicht gewusst, dass das so wird kommen. Man hat mir erzählt, es käme alles besser raus. Jesus hat uns nicht im Unklaren lassen. Im Matthäus-Evangelium, das erste Buch vom Neuen Testament, dort finden wir ein sehr langes Gespräch von Jesus mit seinen Jüngern, wo es genau um die Thematik geht. Kapitel 24 und 25, dort werden wir uns heute ein bisschen aufhalten. Das Kapitel ist entstanden, weil die Jünger von Jesus genau die gleiche Frage beschäftigt. Wo geht es mit dieser Welt? Sie haben Jesus die Frage gestellt, wann wird eigentlich das Ende kommen? Wie wird das Ende aussehen? Wie merken wir, dass das Ende kommt? Kapitel 24, Vers 3. Sag uns doch, wann wird das geschehen? Und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Und wenn ich von einem längeren Gespräch rede, wo Jesus und die Jünger hatten, ist das nur halb richtig. Das ist das Einzige, was die Jünger gesagt haben. Und dann kommen 96 Verse lang die Antwort von Jesus auf die Frage. Jesus hat einiges zu sagen gehabt. Und es sprengt euch in den Rahmen, heute alle 96 Verse zu lesen und dann auch noch alle auszulegen miteinander. Darum werden wir einfach so an gewissen Orten zusammen reinschauen und gewisse Komponenten rausnehmen. Ich kann euch empfehlen, leset die zwei Kapitel mal für euch selber noch. Vielleicht heute Nachmittag, vielleicht im Laufe dieser Woche. Gerade am Anfang vom Kapitel 24 geht Jesus vor allem darauf ein, wie sich das Ende der Welt wird ankündigen. An was, dass wir erkennen, dass das Ende wirklich wird kommen und dass es auch nicht mehr allzu weit weg ist. Vers 4 und 5 reden von falschen Christussen oder falschen Messiasen. Leute, die falsche Heilsversprechen abgeben, die sagen, ich bin der Retter dieser Welt, ich werde euch helfen. Und sie werden das Volk, sie werden die Menschen verführen. Dann Verse 6 bis 8 reden von Krieg, von Hungersnöten, von Erdbeben, Naturkatastrophen, die werden passieren. Anschliessend, was Christen ganz persönlich betrifft, Verfolgung. Ihr werdet eures Lebens nicht mehr sicher sein. Eure Brüder werden euch verraten. Eure Eltern, eure Kinder werden euch verraten. Im Sinne von, sie werden euch ausliefern an die es böse mit euch meinen. Und die werden umgebracht werden. Also eine relativ heftige Voraussage. Und ganz grundsätzlich, es wird Gesetzlosigkeit überhand nehmen. Es wird nicht besser, sondern es wird schlechter. Die Leute werden sich nicht an ethische und moralische Maßstäbe halten, sondern es wird überhand nehmen. Aber auch eine Hoffnung, eine Zuversicht, die Christenheit wird nicht ausgelöscht werden. Im Gegenteil, Jesus sagt, und das, wenn wir uns bewusst sind, sagt er vor seiner Kreuzigung, bevor es überhaupt Christen in dem Sinn eigentlich gibt, sagt er, das Evangelium von mir, die Botschaft von mir, die wird auf der ganzen Welt verbreitet werden. Jedes Volk wird das hören und hat die Möglichkeit, Christ zu werden. Hat die Möglichkeit, mir nachzufolgen. Also alle Verfolgung wird am Christentum letztendlich nichts anhaben. Und dann in den Versen 15 bis 28 redet er von der grossen Trübsal, die grosse Bedrängnis. Das ist ein Bild aus dem Buch Daniel, aus dem Alten Testament, wo der Johannes aufgreift und noch ein bisschen ausführt. Auch in der Offenbarung ist das wieder ein Thema, wo von einer, man kann es nicht anders sagen, eigentlich von einer Apokalypse redet, von einer Bedrängnis in einer Intensität von Leiden, von Krieg, von Naturkatastrophen, von Hunger, von Verfolgung, wo man bis dorthin noch nie erlebt hat und wo es auch nachher nicht mehr wird geben. Und dann am Schluss Zeichen am Himmel, die unmittelbar damit verbunden sind, dass Jesus wieder wird kommen. Und wenn Jesus wiederkommt, das ist das Ende der Welt. Dann kommt das Ganze zum Ende. Also für Jesus ist ganz klar, die Erde oder dieser Erde ist es nicht bestimmt, ewig zu existieren. Für Jesus ist ganz klar, es kommt zum Ende mit dieser Welt. Das diskutiert er gar nicht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Im Vers 35, im 24. Kapitel. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die Frage ist nicht, ob es Ende der Welt kommt, sondern wenn wird das Ende der Welt kommen. Spannend, auf die Frage hat Jesus nachher gerade im nächsten Vers, im Vers 36. Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Wie gesagt, es geht Jesus nicht darum, einen Fahrplan abzugeben und zu sagen, dann wird in der Schweiz Verfolgung sein, dann in Deutschland, dann wird Krieg in Spanien sein. Nein, es geht ihm darum, das grosse Ganze aufzuzeigen. Es geht ihm darum, seine Nachfolger darauf vorzubereiten. Und er sagt, wenn ihr diese Sachen seht, wenn ihr diese Sachen beobachten könnt, dann wisst ihr, die Welt liegt in der Wehe. Und wenn eine Frau in der Wehe liegt, dann ist klar, es wird ein Kind kommen. Und genauso geht es dieser Welt. Wenn ihr das seht, dann ist das Ende näher. Oder um es anders auszudrücken, die Welt hat keine Chance. Wenn wir uns fragen, die Welt wohin, dann dürfen wir wissen, du hast keine Chance, Welt. Es geht talwärts, es geht auf den Abgrund zu. Wenn wir in die Weltgeschichte schauen, was wir da lesen, das hat sich eigentlich beinahe alles erfüllt. Verführer, Leute, die das Gefühl haben, sie sagen, der Messias, der Weltretter, hat es zuhauf gegeben, zu jedem Zeitalter, an verschiedenen Orten. Es hat jederzeit Krieg, Hungersnöte, Naturkatastrophen gegeben. Es gibt kein Land, das verschont werden wäre von Krieg, von Hungersnöten, von Katastrophen. Verfolgung unter den Christen. Verschiedenste Leute haben das erlebt. Verschiedenste Länder. Es gibt fast kein Kontinent, wo es keine Christenverfolgung gegeben hat in den letzten 2000 Jahren. Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Das müssen wir nicht näher erläutern. Das wissen wir, dass alle Bemühungen, dass es besser werden, nicht gefruchtet haben in den letzten 2000 Jahren. Die Christen sind auch nicht ausgelöscht worden. Im Gegenteil, es ist immer weiter verbreitet worden. Und die grosse Bedrängnis ist das Einzige, wo ich ein grosses Fragezeichen mache. Ist die schon vorbei oder sind wir jetzt drin oder kommt die noch? Ich meine, der Zweite Weltkrieg oder das, was Leute in Nordkorea zum Teil erleben oder an anderen Orten der Welt erleben. Wenn man denen würde sagen, hey, es kommt dann noch etwas viel heftiger, müsste ich sagen, gar nicht mehr heftiger. Und doch würde ich sagen, wir müssten uns darauf vorbereiten, dass es noch heftiger könnte kommen, eine weltweite, wirklich jedes Land umfassende Katastrophe, wo alles bisherige übertrifft. Und dann wird das Ende kommen, Jesus kommt wieder. Wir können festhalten, die Vorzeichen, die aufs Ende der Welt anweisen, die sind vorhanden, die sind schon lange vorhanden. Und wenn wir uns fragen, Welt wohin, dann erstaunt es nicht, wenn wir die Antwort geben, der Abgrund ist näher. Wir wissen nicht, wie näher. Vielleicht geht es noch ein Jahr, zwei Jahre, vielleicht geht es noch 100 Jahre, vielleicht können auch unsere Kinder noch in Frieden sterben, da in diesem Land. Wir wissen es nicht. Aber grundsätzlich, der Kurs ist auf bergabwärts gestellt. So düster jetzt die Aussichten auch mögen sein, für mich persönlich hat das auch eine beruhigende Komponente. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Aber ich muss sagen, mich erleichtert das irgendwo. Aus welchem Grund? Es gibt mir Klarheit. Es gibt Klarheit, wo geht es denn eigentlich durch? Vielleicht könnte man es vergleichen mit einem Patienten, mit einer kranken Person, die über Wochen, über Monate in Behandlung ist. Die Ärzte herausfinden, wie schlimm es eigentlich um die Person. Gibt es noch Hoffnungen? Wird sie noch Jahre des freudigen Lebens vor sich haben? Oder ist das Ende näher? Und endlich kommt der Moment, wo der Arzt zum Patienten kommt und sagt, wir wissen jetzt, was es ist. Und wir können ihnen leider nicht mehr als 2 bis 3 Monate geben. Das ist eine niederschmetternde Diagnose. Und doch hört man immer wieder von Leuten, die in dieser Situation sagen, es war eine Erleichterung. Es hat mir endlich Gewissheit gegeben, was mich erwartet. Und ich habe mich vorbereiten auf das, was vor mir ist. Und in dem Sinne empfinde ich das als Beruhigung, was wir da lesen. Zu wissen, was kommt. Zu wissen, die Welt ist letztendlich gar nicht zu retten. Zu wissen, es wird das Ende kommen. Das Bewusstsein, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass ich das miterlebe. Dass es bergab geht, dass es schlimm wird, dass wir werden leiden. Es ist nicht so, dass ich mich auf das Leiden freue. Ich freue mich nicht darauf, zu erfahren, wie das Wirtschaftssystem und Politik da in Europa zusammenbricht und auch in der Schweiz. Hat nichts mit Freude zu tun, aber hat irgendwo mit einer Ruhe zu tun, zu wissen, Jesus hat es vorausgesagt und es wird so kommen. Aber zu wissen, die Welt wird keine Chance haben. Jetzt ist es nicht so, dass Jesus uns einfach Angst machen will. Es ist nicht so, dass Jesus unsere Sorgen schüren will. Dass wir traurig sind und das Leben in Trübsal leben. Der Fokus von Jesus ist, uns nicht Hoffnung zu nehmen, sondern Hoffnung zu geben. Wenn wir die Verse lesen, dann sehen wir im Vers 13, es gibt Hoffnung. Es fängt ein Hoffnungsschimmer an aufleuchten. Kapitel 24, Vers 13. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Jesus sagt uns, schaut, ihr lebt in dieser Welt mit all deinen Nöten. Und er zeigt uns auf, schaut, es wird zu Ende gehen. Es wird schlimm zu Ende gehen. Aber es gibt eine Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung auf Rettung in dem Ganzen hinein. Was meint Jesus genau mit dem? Wer aushaltet, wer standhaft bleibt. Was meint er damit? Der wird gerettet werden. Wenn wir nachher weiterlesen, nach dem Abschnitt, den wir jetzt bis Vers 31 mal so ein bisschen zusammengefasst haben voran, dann kommen wir nachher ab dem Vers 45 drei Gleichnisse, wo Jesus auf das ein bisschen näher eingeht. Drei Gleichnisse, was bedeutet denn das, gerettet zu werden? Was bedeutet denn standhaft bleiben? Jesus, was meinst du damit? Was ist denn das für eine Hoffnung, die da dahinter steht? Als erstes kommt das Beispiel vom treuen Knecht, wo er sagt, schaut, es wird so sein wie mit einem treuen Knecht. Ein treuer Knecht, wenn der Herr weggeht, der arbeitet trotzdem gut weiter. Der fängt nicht an, seine Untergebenen zu misshandeln und irgendwelche Partys zu feiern. Und wenn der Herr zurückkommt, dann ist er im Schlamassel. Sondern er wird treu die Geschäfte im Sinn von seinem Herr weiterführen. Und wenn der Herr zurückkommt, dann wird er Freude haben ihm. Und er bezieht das auf die Christen und sagt, ihr wisst, ich komme irgendwann wieder zurück. Sind treu, lebt treu, hebt fest an mir. Ein zweites Beispiel, das er braucht am Anfang vom 25. Kapitel, ist das von den klugen und von den weniger klugen Jungfrauen. Die einen, die sagen, wir wissen, der Bräutigam kommt gleich. Unsere Lampen sind mit Öl gefüllt. Damals hat man Öllampen und wenn man warten musste, ist wichtig, dass man genug Öl dabei hat. Und Jesus vergleicht die weisen Jungfrauen, die Öl dabei hatten, mit uns Christen. Und sagt, wartet darauf, der Bräutigam wird kommen. Vielleicht geht es ein bisschen länger, als er denkt, aber sind bereit. Sind näher mit mir unterwegs. Das Öl, in der Bibel ein Beispiel oder ein Bild auf den Heiligen Geist hin, lebt erfüllt mit mir. Bleibt näher mit mir unterwegs. Das bedeutet standhaft bleiben. Und nachher noch das Gleichnis von den treuen und tüchtigen Dienern mit den 5, 2 und 1 Talent. Und die treuen Diener sind die, die sich investieren, die diese Talente nutzen. Ist ein Bild auf Christen an, die sagen, ich investiere mich ins Reich Gottes. Das, was mir Gott gegeben hat, meine Gaben, meine Fähigkeiten, ich nutze das zum Reich Gottes bauen. Ich richte mich ganz und gar auf den Jesus aus, auf dieser Welt, ich will sein Reich bauen. Das sind die Leute, die standhaft bleiben. Wo Jesus den Hoffnungsschimmer aufblicken lässt und sagt, ihr werdet gerettet werden. Aus dieser Zeit heraus, euch erwartet etwas Besseres. Also er legt nicht den Blick auf das Leiden und all das Negative, sondern er legt den Blick eigentlich auf das, was passiert, wenn er wiederkommt. Und sagt, dann kommt die endgültige Erlösung und ihr werdet gerettet werden. Das Ende dieser Welt ist nicht das Ende. Es ist nur das Ende der Welt, wie wir sie kennen, aber es ist der Anfang von etwas Neuem, von etwas, das weitergeht. Der Moment, wo die Welt zu einem Ende kommt, ist der Moment, wo alle, die standhaft geblieben sind, gewonnen haben. Die Botschaft, die da drin eigentlich durchleuchtet, die wir nachher noch ein bisschen näher ausfalten oder ausarbeiten, ist das, was die ganze Bibel gefüllt ist damit. In x verschiedenen Variationen ist diese Botschaft immer wieder drin. Zum Beispiel Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Oder Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Oder ein Vers, den ihr jetzt nicht gesehen habt, oder ich habe es einmal nicht gesehen, dass er drin gewesen wäre, irgendwie hat er es nicht drin geschafft. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. In all diesen Versen, die in verschiedenen Kontexten gesagt worden sind, ist immer die Botschaft, es hat Negatives, es hat so viel Schlechtes, aber ich will euch helfen, ich will euch retten, ich will euch durchtragen. Das ist die Botschaft von Jesus, die, wo er will, dass sie ankommt, wo er will, dass sie die Leute hören. Das war der Fokus von Jesus, seinen Jüngern und den Menschen auf dieser Welt zu zeigen, schaut, es ist beschwerlich, das Leben. Und die Schwierigkeiten werden nicht einfach besser. Im Gegenteil, es wird schlimmer, es wird herausfordernder. Sie werden sich nicht von alleine lösen. Aber Jesus, der will den Menschen helfen. Er will sie retten, er will sie durchtragen durch die Zeit. Und darum lädt er immer wieder ein und sagt, komm zu mir, mit deiner Not. Bleib standhaft, heb an mir fest. Und dann wirst du gerettet werden. Du hast eine Hoffnung. Was bedeutet das konkret für uns alle? Was bedeutet das, oder was ist das für eine Möglichkeit, die das für uns bedeutet? Jesus fordert uns auf, nicht zu zerbrechen an all dem Negativen. All die Sorgen, die uns belasten, das Sorgenbarometer am Anfang, die Kriege, Terror, Aufrüstung, Umweltverschmutzung, Handelsstreitigkeiten und Wirtschaftsprobleme, das braucht uns nicht zu belasten. Er fordert uns auf, mit all dem Leiden zu ihm zu kommen. Und nicht nur mit diesen negativen weltweiten Entwicklungen, sondern auch mit diesen Sachen, die wir ganz persönlich in unserem Leben Not haben, die uns Sorgen bereiten. Vom weltweiten Geschehen her sind das kleine Nöte, sage ich mal. Aber für uns persönlich sind es riesige Nöte. Themen wie Einsamkeit, ungeliebt sein, nicht zu wissen, wie kann ich existieren in dieser Einsamkeit. Verachtet sein, gemobbt zu werden, nicht zu wissen, ob die Rationalisierungen bei mir in der Firma werden dazu führen, dass ich meinen Job verliere. Ob ich noch auf eigenen Beinen stehen kann. Keinen Sinn im Leben zu sehen. Schmerzen und Krankheit, Leid und Trauer. Alles Sachen, die Jesus sagt, das muss uns nicht die Lebensfreude stellen. Sondern ihr dürft das auf mich abgeben. Damit ihr könnt leben. Dass ihr Zuversicht dürft haben. Ihr dürft eine neue Perspektive haben. Das ist das Versprechen, das Jesus den Christen gibt. Trotz all diesen Nöten, eine neue Perspektive. Ein Versprechen, ihr werdet gerettet werden. Ich trage euch durch, wenn ihr standhaft bleibt und an mir festhebt. Gegen das Ende dieser langen Antwort an die Jünger im Kapitel 25, ab dem Vers 31, ist alles doppelt und dreifach drin, he? Kommt er im Vers 31 zu dem Ausblick. Was ist denn, wenn Jesus gekommen ist, wenn die Welt zum Ende kommt? Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Das ist die Hoffnung, das ist die Perspektive, die wir dürfen haben. Denn wenn Jesus wiederkommt, und dann vergleicht das mit einem Hirte, der die Herde teilt zwischen seinen Ziegen und seinen Schafen. Die Schafe zur Rechten. Und zu den Schafen sagt er, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Für die Schafe hat Jesus ein neues Reich vorbereitet. Er hat seinen Jüngern gesagt, ich gehe hin und bereite euch eine Wohnung. Das ist die Perspektive, die wir darauf festhalten. Das Ende der Welt ist nicht das Ende, sondern da kommt ein neues Reich, eine neue Welt. Etwas Wunderbares, etwas Perfektes. Ein Ort, wo es in Ewigkeit kein Terror, kein Krieg, keine Katastrophe, keine Not mehr wird geben, sondern ein Friedensreich. Ich glaube, wir können uns das nicht vorstellen. Hat jemand von euch schon mal einen ganzen Tag nur Frieden erlebt um sich herum? Innerer Frieden, ja, das glaube ich, das haben Leute von uns schon erlebt, mehr als einen ganzen Tag. Aber Frieden, wo von außen kommt, so viel Unfrieden auf uns zu. Eine Ewigkeit im Frieden. Eine Natur, die gesund und perfekt ist. Keine Umweltkatastrophe mehr. Nichts, was ungesund oder giftig wäre. Einfach ein Leben in Ruhe, in Harmonie. Und der Mensch, der das Ganze auch nicht mehr kaputt macht. Auch wirtschaftlich keine Not mehr, kein Egoismus, kein Geldgier, keine Ressourcenknappheit, Überfluss. Überfluss bis innen raus. Niemand muss sich sorgen, dass er zu kurz käme. Eine Erde, eine perfekte Zukunft, ein ewiges Leben in absoluter Freude und Geborgenheit. Das ist das, was Jesus all denen verspricht, die ihm nachfolgen. Das ist die Zukunft. Jetzt ist es so, dass der Chile in der Vergangenheit immer wieder vorgeworfen worden ist, ihr vertröstet uns einfach auf die Zukunft. All die Nöte und Sorgen in der Gegenwart gehen gar nicht darauf ein. Ihr vertröstet immer auf den Himmel. Und ich würde dem Vorwurf vehement entgegentreten. Ich glaube, das ist nicht so. Zum einen ist ganz klar so, Jesus will uns ja ganz bewusst eine Zukunftsperspektive geben und sagen, aus dieser Perspektive heraus, das gibt euch Kraft, die Not zu überwinden. Das ist wie im Alltag, wenn wir wissen, jetzt noch eine Stunde lang putzen und dann kann ich die saubere Wohnung geniessen. Das gibt uns irgendwo Kraft und Mut, die Wohnung wirklich zu fiegeln und zu putzen. Und das ist einfach im grossen Schema das genau Gleiche. So eine Zukunftsperspektive, so ein Wissen, es kommt gut ganz am Schluss. Das hilft doch letztendlich. Aber es bleibt nicht alleine bei dem. Warum ist denn im Himmel alles besser? Wir werden nächste Woche über den Himmel nachdenken. Stellt euch den Himmel bitte nicht als Wolken und Harfen vor und alle am Singen. Also singen werden wir sicher auch, aber es wird nicht so stier sein, wie ihr euch das vielleicht jetzt gerade vorstellt. Es wird Leben sein, mehr als wir auf dieser Welt überhaupt können leben. Warum ist dort so ein wunderbares Leben in Ewigkeit? Weil Gott herrscht, weil Gott die Herrschaft hat, weil die Menschen ihm zugestehen, du darfst herrschen. Und darum kommt es gut. Ist alles perfekt. Und darum dürfen wir Himmel auch schon in dieser Welt erleben. Im Hier und Jetzt. Das, was zukünftig ist, im Perfektionismus, in der Absolutheit, das wird schon in der Gegenwart sichtbar. Und zwar dort, wo Menschen Gott sagen, du darfst in meinem Leben herrschen. Du bist Herr über meinem Leben. Himmel ist dort, wo Menschen Gott die Ehre geben und die Herrschaft geben. Und das passiert dort, wo Christen sich Gott ganz angeben und sagen, Jesus, du bist mein Herr. Und dann wird in uns Himmel sichtbar. Als allererstes dürfen wir Himmel erleben. Wir dürfen Frieden erleben. Frieden in unseren Beziehungen. In erster Linie die Beziehung mit Gott, die ist gepflegt, da ist Vergebung, die ist gut. Frieden mit unseren Leuten um uns herum. Da ist plötzlich Ruhe, es zur Ruhe kommt, trotz allen Nöten. Weil Gott mir die Ruhe schenkt. Da ist eine Freude, weil wir befreit werden von Sorgen, Ängsten und Nöten. Im Wissen darum, Gott versorgt uns. Es wird gut kommen. Da ist eine Kraft von Gott im Alltag Leiden zu tragen. Eine Kraft zum Leben. Und da ist eine Gerechtigkeit. Wir müssen die Last von unserer Schuld, von unserem Versagen, von unserer Sünde nicht mehr selber tragen. Jesus hat sie getragen. Und das wird ein Stück Himmel auch für die Leute, die um mich herum sind. Himmel ist nichts, was zukünftig ist. In der Absolutheit, im gesamten Ausmaß, da ist er zukünftig. Aber Himmel wird schon gegenwärtig in der jetzigen Welt. Und darum lasse ich den Vorwurf nicht stehen, dass die Kirche immer nur auf die Zukunft vertröstet. Nein, der Himmel hat Auswirkungen ins Hier und Jetzt. Welt wohin? Wenn man die Welt betrachtet, ist aus biblischer Sicht klar, wo es angeht. Bergabwärts, talwärts. Aber der Fokus von Jesus ist nicht, uns zu entmutigen mit dem, uns die Hoffnung wegzunehmen mit dem. Im Gegenteil, sein Fokus ist, uns Hoffnung zu geben, weil er den Blick darüber auslenkt und sagt, wer standhaft bleibt in dem Ganzen, der wird gerettet werden. Da kommt etwas Neues, etwas Fantastisches, wo wir uns darauf freuen können. Das Ende dieser Welt wird der Anfang der neuen Welt sein. Und die neue Welt, die strahlt bereits in die jetzige Welt hinein, durch Jesus Christus, der uns erlöst hat, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, in uns lebt. Ein Leben, das von Gnade, von Liebe, von Freude, von Frieden, von Ruhe, Gerechtigkeit und Kraft von Gott her prägt ist. Das ist das, was uns Jesus schenken möchte, was uns Geduld gibt und Zuversicht gibt, trotz diesen negativen Aussichten. ein zuversichtliches Leben dürfen zu leben. Und so möchte ich einen Impuls als Ende von dieser Impulspredigt setzen. Ein Impuls für uns zum Mitnehmen oder vielleicht etwas zu verändern oder zu gestalten. Jeder von uns hat Sorgen, Ängste und Nöte, behaupte ich jetzt mal. Der Impuls soll sein, lasst uns die Nöte, die Sorgen Jesus anlegen. Wir haben verschiedenste Bibelstellen gehört und gesehen, wo Jesus genau das auffordert. Das ist sein Fokus, dass Menschen anfangen, ihre Nöte und Sorgen bei ihm abzulegen. Und das, was dir jetzt in den Sinn kommt, wo du sagst, das ist meine grösste Sorge, und dann ist da noch die zweitgrösste und die drittgrösste und noch viele mehr vielleicht, nehmen wir uns Zeit, die Nöte abzulegen und sagen, Jesus, ich will dich beim Wort nehmen. Vielleicht ein erstes Mal sagen, das habe ich mir noch nie getraut, das wirklich abzulegen. Und vielleicht einfach erneut wieder anlegen und sagen, ich leg dir die Not, die Sorge an um meine Zukunft. Du hast versprochen, du wirst mich retten. Ich will standhaft bleiben. Aus deiner Kraft will ich das umsetzen. Ich würde gerne beten für uns. Nachher werden wir Zeit haben, die Nöte bei Gott anzulegen. Wir werden das Lied von ganz am Anfang nochmal hören. Und wenn du am Schluss sagst, ich würde eigentlich gerne mit jemandem reden, ich schaffe das nicht, die Not ist zu gross, ich will das mit jemandem teilen. Dann hast du die Möglichkeit, auf jemanden von uns zuzukommen, auf den Ueli, auf mich, auf jemanden von der Leitung. Es hat auch Leute, die haben so ein Täfeli an, das sind Leute, die immer am Sonntag Zeit haben für ein Gespräch. Nutzen die Möglichkeit, mit jemandem zusammen auf Jesus zu schauen und nicht abzulegen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du mit dem, was du uns gesagt hast über die Zukunft, nicht Angst machen willst, sondern dass du uns ein realistisches Bild hast geben willst von dem, was wir Mühen erwarten, aber dass du da rein hast die Hoffnung aufzeigen. Die Hoffnung, die du geben willst, in die Welt rein, die über das Ende dieser Welt rausgeht. Wo etwas Wunderbares für uns parat liegt. Etwas Wunderbares, was wir schon jetzt erleben dürfen, weil du uns beschenken willst, weil du uns helfen und durchtragen willst. Und so bitte ich dich um Kraft, dass wir erleben dürfen, wie wir die Nöte wirklich ablegen können. Und das Versprechen dürfen erfahren, dass du wirst uns das geben, was wir brauchen und uns Zuversicht gibst auf das, was noch kommen wird. Amen.